Deutschlandfunk. Hintergrund.
Gefühlt habe ich vor 2 Jahren für den gleichen Einkauf die Hälfte bezahlt.
1. April, Teillegalisierung von Cannabis, ohne Cannabis legal erwerben zu können.
Die Leute waren angesichts der wachsenden Zahlen für die AfD beunruhigt.
Das Potsdamer Treffen von Rechtsextremen, die Inflation, die Teillegalisierung von Cannabis. Viele solcher Aufregerthemen haben Deutschland in diesem Jahr bewegt. Manche haben Debatten ausgelöst, dann ließ die Aufmerksamkeit wieder nach. Wie ging's weiter? Wo stehen wir jetzt bei diesen Themen? Der Hintergrund fasst nach und liefert ein Follow-up in 5 Folgen. Diesmal Angstmacher Inflation von Katja Scherer.
Ich war gerade einkaufen, habe so ungefähr für 1 Woche eingekauft.
Ronja Theerjung packt ihre Einkäufe in den Kühlschrank.
Joghurt, Butter, Käse, Apfelsaft, Tortellini.
Die 32-Jährige wohnt mit ihrem Partner und ihrem 3-jährigen Sohn in Düsseldorf. Sie wirft einen Blick auf den Kassenzettel.
Ja, ich habe bezahlt 110 Euro. Gefühlt habe ich vor 2 Jahren für den gleichen Einkauf ungefähr die Hälfte bezahlt.
Ein Gefühl, das daher kommt, dass vor allem bestimmte Einzelprodukte sehr stark im Preis gestiegen sind.
Also hier ist zum Beispiel auch einmal Frischkäse 1,99 Euro. Ich glaube, ich habe schon ganz oft für einen Frischkäse nur 1 Euro bezahlt. Bei Butter fällt es mir auch immer besonders auf, dass es viel teurer ist.
Dafür stehen 2,29 Euro auf dem Bon. Das Leben in Deutschland bleibt teuer. Und das macht vielen Angst, zeigt eine jährliche Umfrage der R&V-Versicherung. Danach sind steigende Lebenshaltungskosten die größte Sorge der Deutschen. Verständlich, findet Sebastian Dulin vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.
Also wir hatten jetzt ein paar Jahre, wo die Menschen massiv an Kaufkraft verloren haben und wo das für viele Menschen auch echte soziale Härten waren. Und von daher, das war jetzt schon ein ziemlich heftiger Inflationsschub.
Die Inflation begleitet uns seit der Corona-Pandemie. Schon Ende des Jahres 2021 lag die monatliche Teuerungsrate bei über 5%. Als Russland im Februar 2022 die Ukraine angriff und die Energiekrise begann, stieg die Teuerungsrate zeitweise auf mehr als 10% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Europäische Zentralbank erhöhte daraufhin die Zinsen. Sie hob den Leitzins ab Juli 2022 binnen nur 14 Monaten von 0 auf 4,5% an. Eine starke Reaktion, die die Wirtschaft bremste, dadurch aber auch die Inflation eindämmte. In diesem Jahr war die Inflation schon deutlich schwächer. Die Preise stiegen im Januar noch im Schnitt um 2,9% zum Vorjahresmonat. Im November lag die Teuerung dann mit 2,2% weitgehend im gewünschten Rahmen. Viele Ökonomen hatten diese Entwicklung in diesem Jahr erwartet. Also alles wieder gut? Nein, sagt der Volkswirt Sebastian Dulin.
Die Inflation ist gefallen. Das heißt, die Preise steigen nicht mehr so stark. Aber die Inflation ist ja nur die Preisveränderung. Das heißt nicht, dass die Sachen wieder billiger geworden sind. Und insbesondere Energie und Lebensmittel, also Dinge des täglichen Gebrauchs, sind deutlich teurer geworden als die Güter und Dienstleistungen insgesamt.
Das Problem, die Preissteigerungen der vergangenen Jahre sind ja nicht verschwunden. Im Gegenteil, sie haben sich aufsummiert, sodass im Schnitt jeder Haushalt in Deutschland seit 2021 knapp 20% an Kaufkraft verloren hat. Das bedeutet, mit dem gleichen Einkommen können wir uns heute durchschnittlich etwa 1/5 weniger leisten als vor 3 Jahren. Das spüren insbesondere Haushalte, die eh schon wenig Einkommen haben, trotz staatlicher Entlastungen, die in diesem Jahr in Kraft getreten sind. Und zumindest bei einzelnen Produkten geht der Preisanstieg auch weiter. Butter kostete im November knapp 40% mehr als noch ein Jahr zuvor, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Schokoladen sind im gleichen Zeitraum um knapp 10% teurer geworden. Verbraucherinnen und Verbraucher merken das hohe Preisniveau bei Lebensmitteln im Supermarkt und auch in der Gastronomie. Ronja Theerjung zum Beispiel arbeitet als wissenschaftliche Referentin in einem Medienzentrum nahe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs und geht in der Mittagspause dort Essen holen. Sie sagt,
wir haben keine Kantine und das merkt man natürlich dann direkt, ne? Also wenn die Linsensuppe, die man sich gerade gekauft hat, schon wieder irgendwie 50 Cent teurer war oder der Salat.
Selbst ein belegtes Brötchen beim Bäcker koste mittlerweile um die 5 Euro, erzählt sie. Solche Preise an 5 Arbeitstagen pro Woche, das merke sie im Geldbeutel. Sie und ihre Kollegen versuchten daher mittlerweile bewusst, Geld beim Mittagessen zu sparen.
Entweder, dass man sich irgendwie versucht vorzukochen oder günstigeren Fertiggerichte versucht mitzubringen und ja, guckt, wo kann man noch einigermaßen günstig Mittagessen zusammenstellen.
Die Frage, die sich viele stellen, werden die Preise nun auf ewig so hoch bleiben? Oder werden sie irgendwann wieder sinken, sodass man als Kunde wieder besser dran ist? Volker Wieland, Professor für monetäre Ökonomie an der Goethe-Universität Frankfurt, verneint das. In der Breite sinkende Preise, also eine Deflation, seien volkswirtschaftlich auch gar nicht wünschenswert, sagt er. Das Ziel müsse vielmehr sein, dass die Löhne jetzt nachziehen.
Das Problem war jetzt, dass erstmal die Inflation extrem schnell angestiegen ist. Wir hatten also in einem kurzen Zeitraum einen sehr hohen Anstieg des Preisniveaus. Und die Löhne, die holen jetzt nach und nach auf. Und deswegen ist natürlich dieses Jahr geprägt gewesen, auch von Kämpfen um Lohnerhöhungen, um diese Kaufkraft wiederzugewinnen.
Auswertungen des Tarifarchivs im Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zeigen, bis zu einem gewissen Grad ist das gelungen. Die Tariflöhne sind in diesem Jahr real, also nach Abzug der Inflationsrate, um 3,2% gestiegen. Im Schnitt geht es Haushalten nun finanziell wieder etwas besser. Aber für einen vollen Ausgleich reicht es noch nicht. Und es seien auch nicht bei allen die Löhne und Gehälter gestiegen, sagt Volker Wieland, selbst verbeamteter Professor.
Die Lohnerhöhungen, naja, die verteilen sich ganz unterschiedlich. Wenn wir uns mal die Beamten anschauen, da sind natürlich noch nicht diese 20% Lohnerhöhungen angekommen, offensichtlich, also bei vielen nicht.
Deswegen sei die Unzufriedenheit weiter groß. Immerhin, Haushalte haben in diesem Jahr auch von staatlichen Entlastungen profitiert. Direkt zum Jahresstart trat zum Beispiel die zweite Stufe des Inflationsausgleichsgesetzes in Kraft. Davon profitierte nach Angaben der Bundesregierung mehr als jeder zweite Mensch in Deutschland. Es gibt nun einen höheren steuerlichen Grundfreibetrag, eine höhere Soli-Freigrenze und steuertarifliche Verbesserungen. Darüber hinaus sind in diesem Jahr weitere Entlastungen speziell für Haushalte mit weniger Geld in Kraft getreten. Unter anderem stieg zum Januar das Bürgergeld. Alleinstehende Erwachsene beispielsweise erhalten nun 563 Euro im Monat, 61 Euro mehr als bisher. Die Bundesregierung habe bei der Berechnung des Regelbedarfs die Inflation bewusst mitberücksichtigt, sagt Maximilian Stockhausen, Experte für soziale Sicherung beim arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.
Man hat diesen Fortschreibungsmechanismus an der Stelle ergänzt und im Endeffekt die Inflationsbelastung für diese Gruppe mehr oder weniger gut ausgleichen können.
Außerdem sind die sozialen Leistungen für Menschen gestiegen, die wenig Einkommen, aber keinen Anspruch auf Bürgergeld haben. Erwerbstätige Eltern, deren Einkommen nicht oder nur knapp ausreicht, um ihre Familie zu versorgen, bekommen seit Januar einen höheren Kinderzuschlag. Statt maximal 250 Euro, 292 Euro pro Monat und Kind. Der Zuschlag wird zusätzlich zum Kindergeld ausgezahlt.
Natürlich ist es so, dass man immer darüber streiten kann, ob diese Hilfe wirklich denn ausgereicht hat.
Insgesamt sei es der Bundesregierung aber recht gut gelungen, die Folgen der Inflation für Geringverdiener auszugleichen, findet Maximilian Stockhausen vom Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Wie sieht das Sebastian Dulin vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung? Er bestätigt, dass Haushalte mit sehr niedrigen Jahreseinkommen von bis zu 20.000 Euro im Schnitt entlastet wurden. Außerdem, sagt er, wurde in diesem Jahr auch der Mindestlohn weiter erhöht auf 12,41 Euro pro Stunde. Allerdings,
wenn man jetzt aber jemand ist, der etwas überhalb des Mindestlohns ist und vielleicht auch nur Teilzeit gearbeitet hat, dann ist man eben voll getroffen von dieser Inflation und die Lohnerhöhungen in dem Bereich haben nicht ganz mitgehalten mit dieser Inflation. Das heißt, man kann ganz platt sagen, wir haben in der Mitte der Einkommensverteilung, gerade bei Familien, einen Bereich, wo immer noch Kaufkraftverluste relativ zu 2021 da sind. Und den Menschen geht es einfach jetzt schlechter.
Die ehemalige Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP einigte sich nach ihrem Auseinanderbrechen deshalb noch auf weitere Hilfen, die nach einigem Zögern auch von der Union unterstützt wurden. Der Bundestag beschloss Steuerentlastungen und eine Kindergelderhöhung. Der Bundesrat stimmte zu. Am wichtigsten ist das für Haushalte, die im Alltag kaum sparen und daher nur schwer mit den hohen Preisen zurechtkommen können. Wie unterschiedlich stark Haushalte von der Inflation betroffen sind, darüber macht sich auch die Düsseldorferin Ronja Terjung Gedanken.
Wir können auf den Kaffeebesuch oder den Restaurantbesuch auch mal verzichten noch und so. Also ich habe ja ganz viel Luxus, was ich mir leiste sozusagen. Und diejenigen, die eh schon immer nur beim Discounter das Allergünstigste gekauft haben, die haben ja gar keinen Spielraum mehr.
Wissenschaftliche Studien bestätigen das. Inflationsschocks stärken extremistische und populistische Parteien bei Wahlen, zeigt eine aktuelle Studie vom Kieler Institut für Wirtschaftsforschung. Die Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre dürfte demnach bei den vorgezogenen Neuwahlen im Februar für insgesamt rund 2 Prozentpunkte der Stimmanteile populistischer Parteien verantwortlich sein. Vor allem, da zu dem weiterhin hohen Preisniveau zunehmend ein anderes Problem hinzukommt, nämlich die Konjunkturflaute.
Das neue Geschäft der deutschen Industrie ist eingebrochen.
Deutschland hinkt beim Wirtschaftswachstum im Vergleich zum Euroraum auch auf absehbare Zeit hinterher.
Die Probleme sind seit langem bekannt, unter anderem zu hohe Energiepreise, zu viel Bürokratie.
So Medienberichte aus den vergangenen Wochen. Die Frage, wie die Wirtschaft wieder in Schwung kommen soll, ist für den laufenden Wahlkampf zentral. Die CDU wirft der zerbrochenen Ampelregierung schon seit Monaten wirtschaftspolitisches Versagen vor. So zum Beispiel Tilman Kuban, Mitglied im Wirtschaftsausschuss der CDU, Ende November im Nachrichtensender der Welt.
Die Regierung hatte 3 Jahre lang Zeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen und sie hat nichts getan. Das Beispiel Thyssen, aber auch Volkswagen, Bosch, andere, die in den letzten Tagen angekündigt haben, sind ein Paradebeispiel für das Scheitern von Habecks grüner Transformation.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte dagegen Ende November bei einer Industriekonferenz seines Ministeriums:
Wenn man ein bisschen genauer in die Daten hineinschaut, sieht man, dass in Deutschland sehr wohl industrielle Unternehmen sich ansiedeln, große Investitionen getätigt werden, Forschung und Entwicklung noch immer in dem Standort Deutschland erfolgen und attraktiv sind.
Seine Partei will, genau wie die SPD, künftig mehr investieren und dafür die Schuldenbremse reformieren. Die CDU will Bürokratie abbauen und Unternehmen finanziell entlasten. Die FDP will die Schuldenbremse beibehalten, Sanktionen im Bürgergeld verschärfen und Mehrarbeit belohnen, indem Überstundenzuschläge steuerfrei gestellt werden. Sicher ist, es braucht dringend wieder mehr Schwung für die deutsche Wirtschaft. Sebastian Dulin beobachtet,
dass viele Menschen inzwischen auch verunsichert sind über die Nachrichten, die man von der Wirtschaft bekommt. Also wenn VW anfängt, die Beschäftigungsgarantie zu kündigen, dann haben natürlich mehr Leute auch Angst um ihren eigenen Job, vor der Arbeitslosigkeit.
Für Verbraucher ergibt sich dadurch eine schwierige Gemengelage. Ihr Ärger über das hohe Preisniveau mischt sich mit weiteren wirtschaftlichen Sorgen. Die Folgen zeigen sich unter anderem im Handel. Die Kauflaune der Verbraucher fiel im Dezember auf den tiefsten Stand seit Mai, zeigen Umfragen des Marktforschungsunternehmens GfK. Und das schwächt die Wirtschaft weiter.
Hallo.
Morgen. Heidi Küppers grüßt eine Kundin. Die Unternehmerin führt ein kleines Schuhgeschäft in der Düsseldorfer Innenstadt, die Schuhwiese. Die Kundin sucht braune Winterschuhe. Heidi Küppers holt ein paar herbei. Sie hat den Laden gemeinsam mit ihrem Mann vor rund 30 Jahren gegründet und schon viele gute und schlechte Konjunkturphasen erlebt. Derzeit sei die schlechte Stimmung im Handel zu spüren, sagt sie.
Na gut, ich meine, die Konsumbereitschaft ist natürlich etwas zurückgegangen. Ne? Das muss man ja einfach so sagen, bei sinkenden Einkommen und steigenden Kosten. Das ist klar.
Bei ihr im Laden zeigt sich das vor allem dadurch, dass Kunden nur noch die Schuhe, die sie wirklich brauchen, kaufen, sagt die Unternehmerin.
es gibt keine Lustkäufe mehr. Das kann man schon erkennen. Ja, das, wir hatten schon öfters mal früher, da habe ich ein paar gekauft. Oh, der gefällt mir auch noch. Ach, das coole Gelb hätte ich gerne noch. Ach, komm her, ich nehme den auch noch mit. Das ist weniger, muss ich sagen.
Heidi Küppers ist dennoch zufrieden mit dem Geschäftsjahr. Sie richte sich mit ihrem Sortiment bewusst an eine eher gut situierte Zielgruppe, sagt sie. Kunden also, die mit der Inflation im Schnitt besser klarkommen. Der Laden habe viele Stammkunden, erzählt sie. Auch das helfe sehr.
Ich glaube, dass die großen Ketten viel, viel größere Schwierigkeiten haben. Ja? Denn was ich so rundherum gesehen habe, wie viel sich da verabschiedet haben.
Rundherum in der Altstadt seien die Folgen der Inflation deutlich zu bemerken, findet sie. Viele Läden in den Nachbarstraßen hätten in den vergangenen 3 Jahren schließen müssen. Verbraucher kaufen nicht mehr nach Lust und Laune, sondern nur noch das Nötigste. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sei das ein Problem, sagt Sebastian Dulin vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.
Die meisten Prognostikerinnen und Prognostiker, die auf eine Erholung gesetzt haben, die haben insbesondere auf diesen Privatkonsum gesetzt. Sie sind davon ausgegangen, dass wenn jetzt die Löhne wieder stärker steigen und die Preise nicht mehr so stark steigen, dass die Menschen wieder mehr ausgeben. Und das ist in dem Maße nicht passiert.
Umso mehr stellt sich nun also die Frage, wie kommt die deutsche Wirtschaft wieder heraus aus der aktuellen Abwärtsspirale? Sebastian Dulin rät zu mehr öffentlichen Investitionen und weiteren Lohnerhöhungen. Allerdings mit Maß, betont er, damit die höheren Löhne nicht direkt wieder zu höheren Preisen führen.
Wenn man sich die Prognosen fürs kommende Jahr anguckt, für die Konjunkturentwicklung, dann gehen die meisten Institutionen, die jetzt von einer etwas stärkeren Erholung ausgehen, die gehen davon aus, dass das auch vom Privatkonsum kommt. Denn tatsächlich ist die Exportentwicklung relativ schwach, die Bauwirtschaft schwächelt wegen der hohen Zinsen. Und auch die Firmen investieren zurzeit wenig. Von daher wäre das wirklich gut, wenn die Privathaushalte mehr Geld ausgeben würden. Und dafür wäre es sehr gut, die verfügbaren Einkommen zu stützen.
Volkswirtschaftlich bezeichnet man diesen Ansatz als nachfrageorientiert. Der Frankfurter Ökonom Volker Wieland vertritt dagegen eine angebotsorientierte Haltung. Aus seiner Sicht braucht es vor allem mehr Innovationen in deutschen Unternehmen. Damit diese produktiver werden, mehr Gewinn machen und dann auch Luft haben für Lohnerhöhungen, um die Inflation auszugleichen.
Wie erreichen wir das am besten? Das kann nicht die Regierung bestimmen. Ja, wir sind, unsere jetzige Regierung oder vergangene Regierung ist eigentlich dem Irrtum verfallen. Das könnte aus dem Wirtschaftsministerium heraus im Detail mit ganz vielen Subventionen geregelt werden. Nein. Wir müssen den Markt mehr arbeiten lassen. Ja, am Markt müssen wir dafür sorgen, dass dort Wettbewerb herrscht,
sagt er. Wichtig sei außerdem, dass die Inflation weiter moderat bleibe. Dafür zu sorgen sei Aufgabe der Europäischen Zentralbank mit einer klugen Zinspolitik. Die Düsseldorferin Ronja Terjung hofft darauf auch, damit ihr Alltag bezahlbar bleibt. Schön wäre außerdem ein Jahr 2025 mit mehr guten Nachrichten, sagt die junge Mutter. Mit weniger Kriegen und politischer Unsicherheit.
Wäre schon schön, wenn man einfach mal Nachrichten hört und es ist aber trotzdem keine Katastrophe gerade und alles ein bisschen beruhigter und entspannter und man kann so ein bisschen mit ein bisschen mehr Hoffnung in die Zukunft schauen.
Ein Gefühl, das wohl viele Menschen teilen.
Das war der Hintergrund. Follow-up. Angstmacher Inflation. Von Katja Scherer. Redaktion Jana Adu. Alle 5 Folgen unserer Hintergrundserie Follow-up zu den großen Themen des Jahres 2024 können Sie jederzeit in der Deutschlandfunk-App hören.